Wir haben ja im letzten halben Jahr die sieben oder die ersten drei Kapitel von der Offenbarung angeschaut, mit diesen sieben Sendschreiben. Ich hoffe, ihr mögt euch noch erinnern, die sieben Sendschreiben haben immer die gleiche Struktur. Zuerst stellt sich Jesus vor, wer er ist. Als eine Legitimation, also warum, dass er überhaupt kann eine solche Botschaft bringen. Und sie endet immer mit einer Verheißung. Wer überwindet das, was in der Mitte dann steht, die Schwierigkeit oder Herausforderungen oder die Sünde, die Gemeinde drin steht, wer überwindet, wird dann in der Zukunft ein neues Kleid bekommen, einen Schlüssel bekommen, eine Krone bekommen, auf dem Thron sitzen. Und das ist das letzte Sendschreiben, hört so auf. Wer überwindet, wird mit mir auf dem Thron sitzen. Das ist das letzte Wort, das Johannes gehört, am Schluss von dem Sendschreiben an Laodicea. Und das ist ja die Gemeinde, wo eigentlich der schlimmste Aufruf zur Buße hat, wo Jesus wirklich sagt, ihr seid lau. Und wenn ihr nicht umkehrt, dann speut sich euch aus meinem Maul. Also das ist ziemlich massiv. Aber die überwinden, die nicht lau sind, sondern heiss, die werden mit mir auf dem Thron sitzen. Und ich denke, dass das beim Johannes auch ziemlich Eindruck hat gemacht. Er hat das direkt gehört von Jesus. Der hat das nicht von der Angelika gehört. Oder selber in der Bibel gelesen und bei jedem dritten Wort studiert, was soll das jetzt heissen? Sondern der hat das direkt von Jesus gehört. Und er hat die Gemeinde gekannt in Laodicea. Und er hat Menschen aus dieser Gemeinde gekannt. Und er hat das müssen aufschreiben, damit ihr das dann vorlesen könnt. Also könnt ihr euch vorstellen, was da ihm auf die Schulter ist gelegt worden, an einem Gewicht. Aber wer überwindet, wird mit Jesus auf dem Thron sitzen. Und das ist so schön an unserem Gott, er bleibt nicht stehen bei diesen Gewichten in unserem Leben. Er lässt jetzt Johannes dort nicht stehen, mit diesen sieben Sendschreiben. Und er muss diesen Gemeinden aufschreiben, wo er ja dann quasi für die Menschen, oder? Ins Gewissen redet. Im Namen Jesu. Sondern unmittelbar nach diesen letzten Wort wird der Johannes wieder angesprochen. Das heisst, danach wurde mir etwas anderes gezeigt, am Anfang vom vierten Kapitel. Und das Wort danach tut im Griechischen sagen, unmittelbar danach, gerade darauf, in dem Moment. Also er steht da und in dem Moment kommt ein neues Bild. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür. Und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hat, also wieder Jesus, weil wie vorher ist es Jesus gewesen, also ist es jetzt die gleiche Stimme, ist es wieder Jesus. Und die wie eine Posaune klang, nicht leislich und sanft und flüsternd wie bei Jesaja, sondern ziemlich schmetternd, so wie wir das kennen von unserer Musik. In dem Ton zum Johannes sagt, komm da rauf. Ich werde euch heute ein bisschen herausfordern. Man kann den Predigtext ganz verschieden predigen. Und ihr seht da, ich habe es vergessen, also nein, ich habe es nicht vergessen, mal. Das hat beim Ziel ist nicht ausgefüllt. Ich fange eigentlich immer so, wenn ich das Predigtblatt vor mir habe, zuerst einmal die Stelle eintragen, das ist einfach, da muss man nicht viel studieren, das kann man abschreiben. Nachher das Thema, das ist schon manchmal ein bisschen schwieriger. Es gibt Bibelstellen, da ist das Thema nicht ganz so klar, da ist es ganz klar. Und dann das Ziel. Und in der Regel ist für mich auch ganz klar, wo ich hin will mit einer Predigt. Aber bei dieser Predigt war es mir gar nicht klar gewesen. Am Anfang. Und ich habe beschlossen, ich tue mal auslöschen, was ist gestanden, und schreibe zuerst den Rest vom Blatt und tue am Schluss dann das Ziel eintragen. Weil während dem Vorbereiten wird mir das ja dann schon klar. Ich weiss es jetzt auch. Aber ich habe es vergessen, nicht zu schreiben. Aber was ich mit euch heute ist, ein bisschen visuell arbeiten. Weil das Kapitel ist ein einziges grosses Bild, das uns der Johannes da vor Augen malt. Von dem, was im Himmel ist. Von dem, was wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen können. Ja, wir können in den Gebetsraum gehen. Im Moment nicht. Im Moment ist der Thron gerade im Aufbau wieder begriffen. Weil wir haben den Gebetsraum ja gezügelt. Jetzt sind im Moment, also jetzt sind Kinder. Die Tüte ist jetzt dort unten und der Gebetsraum ist dort, wo vor der Tüte war. Aber wir haben jetzt lange Jahre können in den Gebetsraum gehen und wir haben den Thron Gottes gesehen. Aber das ist natürlich nicht einmal ein Abklatsch davon. Auch wenn das Heidi ausgezeichnet hat gemacht. Aber es ist sehr menschlich, sehr unvollkommen. Hingegen mit unseren Herzensaugen können wir für uns das Bild versuchen nachzuzeichnen. Und wenn wir das heute Morgen probieren wollen, niemand muss das. Aber ich fordere euch raus, versucht es doch mal. Versucht es mal, euch das vorzustellen, was der Johannes da sagt. Es gibt das Gebot, du sollst dir kein Bild machen. Aber das Gebot, das bezieht sich auf Gott. Du sollst dir kein Bild machen von Gott. Und wir werden sehen, auch in diesem Kapitel kommen wir kein Bild über von Gott. Der Johannes sieht Gott nicht auf dem Thron sitzen. Er weiss, dass Gott dort sitzt. Es ist völlig klar, gar keine Diskussion. Aber er sieht ihn nicht. Es ist wie, wir werden es nachher sehen, wie wenn ein Foto extrem unscharf ist. Dass man nur erahnen kann. Und vor allem nur aus dem Zusammenhang kann er ahnen. Und auch am Ton nach kann er ahnen, was dort ist. Aber alles andere sieht er scharf. Und wir werden uns heute nicht ein Bild machen von Gott. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir ein Bild bekommen vom Thron Gottes. Weil das ist der Ort der Anbetung. Das ist der Ort, wo wir dürfen beim Herr sein. Er ist in unserem Leben. Er wohnt in uns. Aber wenn wir ihn anbeten wollen, dürfen wir auch vor seinem Thron stehen. Dürfen wir ganz bewusst in seine Gegenwart hineinstehen. Und ich weiss aus eigener Erfahrung und aus der Seelsorge, dass es sehr hilft, wenn man ein Bild vor seinem inneren Auge hat. Niemand muss das haben. Aber man darf das haben. Sonst würde das der Johannes uns da nicht so detailreich beschreiben. Also wer mag, wer die Herausforderung annehmen will, der darf jetzt auch die Augen zumachen oder auch mit offenen Augen und sich einfach mal die Tür vorstellen. Wir fangen einfach an. Die Tür, die da aufgeht, die der Johannes sieht im Himmel. Und wo Jesus sagt, komm da rauf, Johannes. Und ich bin ganz sicher, bei jedem von euch sieht die Tür jetzt ganz anders aus. Der eine sieht vielleicht ein Gartentürli. Der eine sieht vielleicht irgendeine Tür von einem Haus, das er kennt. Der eine sieht vielleicht ein Schlossportal. Ich habe schon junge in der Seelsorge, die haben zu dem Eingang vom Schloss Lenzburg gesehen, mit Zugbrück, also da. Zeug und Wahr und Gitter und Gatter und Tor und weiss nicht was. Das ist gleich. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir eine Tür haben, wo wir durchgehen können, um vor unseren Herr zu stehen. Darum lasst es jetzt einfach kommen. Egal, was ihr seht. Da ist eine Tür und Jesus sagt, komm da rauf. Also ich muss irgendwie noch ein bisschen da oben sein, he? Vielleicht ist es eine Tür, die rundum lauter Wolken hat bei euch. Das ist gleich. Vielleicht ist sie jetzt noch zu. Aber die Tür geht jetzt auf und ihr könnt durchlaufen. Weil Jesus will uns jetzt Sachen zeigen, die wir bis jetzt nur gehört haben davon. Jesus will dem Johannes Sachen zeigen, die er bis jetzt nur gehört hat davon. Weil schon der Daniel und der Hesekiel und der Jesaja beschreiben den Thron Gottes. Und der Johannes hat jetzt das Vorrecht, das mit seinen eigenen natürlichen Augen zu sehen, was wir nicht können. Aber er nimmt uns an der Hand. Und wir können ein paar Schritte mit ihm gehen. Der Johannes ist vor die gleichen Herausforderungen gestellt wie wir auch. Zur Zeit des Johannes hat es zum Beispiel schon Glas gegeben. Aber das Glas war trüb und nicht ganz durchsichtig. Zum Beispiel. Der Johannes muss jetzt da Wort finden für Sachen, wo es eigentlich noch gar kein Wort gibt. In seiner Zeit. Und wahrscheinlich auch in unserer Zeit noch nicht. Weil bei Gott aber wird es Materialien geben, die wir gar noch nicht kennen. Und es wird Wesen geben, die wir eben gar noch nie gesehen haben. Und darum ist die Beschreibung von dem Thron sehr unvollkommen. Und sie lässt auch noch ein bisschen Spielraum für unsere eigene Fantasie. Nicht dazu dichten. Aber es ist wie, wenn ich gesagt habe, wie die Tür jetzt genau aussieht, ob sie braun ist oder weiss, ob sie dick ist oder dünn, gross oder klein, das sagt Johannes nicht an dieser Stelle. Und so werden wir jetzt auch in der Offenbarung ganz viele Predigten haben, ganz viele Stellen haben, wo es Spielraum gibt. Auch heute Morgen. Ich habe angefangen in den Kommentaren lesen. Diese, jene, selb und das. Und so beim 5. 6. habe ich gefunden, ich höre glaube auf. Sonst bin ich dann noch ganz verwirrt und weiss gar nicht mehr, was ich predigen soll. Weil es gibt ganz viele Sachen, wo die Ausleger wirklich sich alles andere wie einig sind. Und was ich möchte, ist, diesen Predigten, die jetzt vor uns liegen, über die Offenbarung, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Aber auch das ist zum Teil einfach meine Entscheidung. Meine ganz subjektive. Und das ist etwas, was ich mich sehr daran gewöhnen muss. Habe ich nicht so gern. Wenn ich das muss entscheiden, was jetzt wichtig ist und was nicht und wie ich euch etwas weitergebe. Aber ich werde das sehr sorgfältig machen. Ich mache das sehr sorgfältig nach meinem besten Wissen und Gewissen im Gebet. Und ich bin gespannt, was der Herr daraus macht. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dieser Tür. Wir sind durchgelaufen. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Also der Geist Gottes fängt an wirken beim Johannes. Und er geht jetzt ja nicht nur mit zu einem Auge in Gedanken durch die Tür, sondern er geht ja mit ganz Lieb und Seel durch die Tür. In Fleisch und Blut. Das heisst, der Heilige Geist dreht in den Tufe durch die Tür. Und dann, sobald er durch die Tür ist, sieht er etwas. Ich sah einen Thron im Himmel stehen. Seht ihr einen Thron? Wir sind durch die Tür und jetzt seht ihr einen Thron. Und auf dem Thron saß jemand. Das ist kein leerer Thron. Dort sitzt jemand drauf. Und von dem ging ein Leuchten aus. Wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Und das sind jetzt Edelsteine. Beim Johannes hat es noch kein elektrisches Licht. Vielleicht würdet mir heute sagen, wie von einem Skiwerfer. Keine Ahnung. Aber es leuchtet, es leuchtet ganz, ganz fest. Es glänzt. Aber es leuchtet so fest, dass der Johannes nicht sehen kann, wer auf dem Thron sitzt, genau. Also er ist blendet von dem Leuchten. Könnt ihr euch das Leuchten vorstellen, was aus dem Thron, aus der Mitte von dem Thron ausgeht? das Strahlen. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Ein Regenbogen rund um den Thron. Es hat letztens so schöne Regenbögen gegeben. So klare, so klar abgrenzte, starke Farben. Könnt ihr euch so einen Regenbogen vorstellen? Mit leuchtenden Farben. Rings um den Thron standen 24 Throne. Und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste. 24 kleinere Throne? Vielleicht? Ich glaub's. Weil darauf sitzen jetzt Menschen. Älteste ist ein klarer Begriff im Neuen Testament. Da sitzen jetzt Menschen drauf. 24 Throne mit 24 Menschen drauf. Die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. 24 Menschen mit weißen Kleidern und einer Krone auf dem Kopf. Von dem Thron in der Mitte her, jetzt sind wir wieder beim grossen Thron, bei Gottes Thron, zuckten Blitze auf. Begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Manche Übersetzung sagt auch Stimmen, Rufen. Also es blitzt und donnert aus dem Thron raus. Und man hört Stimmen. Vor dem Thron brannten 7 Fackeln. Das sind die 7 Geister Gottes. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist und seine 7-fache Wirkung. 7 Fackeln. Und die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, also der Boden vor dem Thron, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen 4 lebendige Wesen, die vorne und hinten mit Augen bedeckt waren. Die anderen Übersetzungen lesen wir auch noch, dass sie Flügel haben. Und wenn wir beim Hesekiel und beim Daniel nachschauen, dann sind die auch von 4 Wesen. Und es sind so Engelswesen mit 6 Flügeln. Und sie bedecken mit 2 Flügeln die Augen und den oberen Teil. Mit 2 Flügeln bedecken sie die Füße, den unteren Teil vom Körper. Und mit 2 halten sie sich irgendwie im Gleichgewicht oder in der Schwebe. Und sie sind über und über mit Augen übersät. Sie haben überall Augen, sogar unten. Hinten. Überall. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist der Teil, den ich mir immer etwas weniger gerne vorstelle. Weil ich mich sehr, sehr, sehr beobachtet fühle. Von so vielen Augen. Und es steht auch für das. Es steht dafür, es ist ein Zeichen dafür, dass Gott alles sieht. Gott sieht alles. Bis in unser tiefstes Herz hinein. Bis in unsere Gedanken. Und das ist uns nicht immer angenehm. Aber es bleibt bestehen. Der Herr hat die Macht, alles zu sehen. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen. Das zweite einem jungen Stier und das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Also die stehen da um den Thron herum. Ich kann mir vorstellen, dass der Thron so wie auf Stegen ist, dass er erhöht ist. Vor dem Thron sind die 7 Fackeln. Und zwischen den Fackeln und am Thron sind die 4 Wesen so auf halber Höhe. So, wenn man all die Bibelstellen zusammennimmt, die vom Thron redet, kommt man auf die Darstellung, die so verteilt um den Thron ganz nahe beim Herr sind. Das sind seine Throndiener. Jedes der 4 Wesen hatte 6 Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Habt ihr das Bild vor euch, die das wollen? Das sieht der Johannes. Und das werdet wir auch mal sehen mit unseren richtigen Augen. Dort werden wir auch mal sein. Mit Fleisch und Blut. Mit unserem verherrlichten Körper. Mit unserem auferstandenen Körper. Weil die 24 Ältesten, es gibt diverse Auslegungen zu dem, aber ich bin überzeugt, das sind Überwinder. Das ist eine Zahl, die nicht eine absolute Zahl ist jetzt da. Ich glaube nicht, dass die 24 wirklich auch nur 24 sind. Es gibt einen Haufen Bibelstellen, die darauf hindeuten, dass das einfach alle Überwinder sind. Weil der Herr hat versprochen, dass die Überwinder werden mit ihm auf dem Thron sitzen. Jeder, der überwindet, wird einen Thron haben vor dem Thron Gottes. Und wahrscheinlich setzt sich die Zahl 24 zusammen aus diesen 12 Stämmen vom Volk Israel und gleichwertig und gleich viel die symbolische Zahl 12 für die Christen, die eben nicht aus Israel kommen. Wir, Heidenchristen. Wir, die eingepfropft sind in diesen Baum. Also nicht aus den Wurzeln rausgewachsen sind, wie das Volk Israel, das berufen ist worden ganz am Anfang. Sondern wir, die erst viele tausend Jahre später sind berufen worden zum Volk Gottes. Wie beim Äpfelbaum, wo man einfach eine andere Sorte draufpfropft. Und so werden eben dort dann Juden und Christen, so wie wir es sagen, aber natürlich Juden-Christen und Heiden-Christen miteinander vereint vor dem Thron Gottes sitzen. Wer überwindet, der wird ein weisses Kleid bekommen, das lesen wir viel in der Bibel. Und er wird eine Krone bekommen als Zeichen von seiner Königswürde. Die weißen Kleider stehen für die Reinheit, für die Vergebung von der Schuld. Und der Thron steht für die Autorität, die wir Christen haben, im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Und das wird im Himmel sichtbar sein. Wir werden sicher nicht immer nur auf diesen Thronen sitzen, aber die Throne, die werden immer besetzt sein. Weil was machen die dort vor dem Thron? Was machen die 4 Wesen? Und was machen die 24 Ältesten? Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Das sind jetzt die 4 Wesen mit den Flügeln und den Augen. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Tag und Nacht machen die Wesen nichts anderes, wie das rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wir haben vorher schon gesehen, auch die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das muss ein gewaltiger Chor sein im Himmel, wo der ganze Zeit ununterbrochen am Herr zuruft, heilig, heilig, bist du der Allmächtige. Du, der Herrscher über alles. Du, der schon immer warst, du, der jetzt bist und du, der wirst kommen. Oder dann, ich denke, wenn wir dann im Himmel sind, du, der immer wird sein, der nie ein Ende hat. Weil dann ist Jesus schon gekommen. Der ewige Gott wird da angebetet. Wenn wir die vier Wesen anschauen, einer sieht aus wie ein Stier. Nein, zuerst kommt der Löwe. Einer sieht aus wie ein Löwe. Wieso? Der Löwe ist in der Bibel das Tier, das man nicht widerstehen kann. Also, der David hat den Löwe besiegt. Und das ist ein Ausdruck von seiner Kraft und Macht. Weil, normalerweise kann man einen Löwe nicht besiegen. Jesus selber sagt, er ist der Löwe. Der Löwe von Juda. Und es ist ein Ausdruck davon, wenn ein Wesen vor dem Thron Gottes ist, ausgesetzt wie ein Leute, dass man Gott nicht widerstehen kann. Also Gott kann man nicht einfach überschwätzen. Gott wird nicht einfach seine Meinung ändern. Wenn ein Leute sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann setzt er das durch. Gott ist nicht wankelmütig. Gott zieht seinen Willen durch. Gott erfüllt seine Verheißungen. Und auch der Stier geht in die gleiche Richtung. Ein Stier, das sehen wir ja, oder? Der Stier, der geht mit dem Kopf durch die Wand. Gott hat Kraft, seinen Willen durchzusetzen. Er kann das. Gott wird seinen Willen durchsetzen. Gott wird genau nach seinem Plan vorgehen. Das dritte Wesen hat das Gesicht von einem Mensch. Und da sind sich die Ausleger überhaupt nicht einig. Es gibt Ausleger, die sagen, dass das menschliche Wesen steht, also es ist nicht ein menschliches Wesen, es ist ein Wesen mit menschlichem Gesicht, dass das steht für die Weisheit. Aber irgendwie komme ich da nicht ganz zu Boden, weil mich dunkt es nicht, dass wir Menschen wirklich für die Weisheit Gottes ein gutes Bild sind. Und ich sehe das auch nie in der Bibel sonst. Ich glaube mehr, dass es ein Ausdruck ist von Gottes Wunsch nach Gemeinschaft. Nach dem Wiederherstellen von dieser Gemeinschaft, die so schön war im Paradies, die das Ziel war der Schöpfung. Wieso hat denn der Mensch überhaupt einen Platz bekommen auf dieser Welt? Wieso hat Gott die Erde erschaffen? Wieso hat er den Mensch reingestellt in den Garten, den er vorbereitet hat für ihn? Weil er sich nach einem Wesen sehnt, das ihn aus freien Stücken arbeitet. Freiwillig. Aus eigenem Entschluss. Wo er eine so eine gleichwertige Beziehung leben kann. Weil die Engel sind seine Diener. Nicht seine Kinder. Wir sind seine Kinder. Das ist eine andere Stellung. Und es ist Gottes grosse Sehnen, die Schöpfungsordnung wiederherzustellen. Ich kann viel mehr anfangen mit dieser Auslegung. Und dann das vierte Wesen, mit dem Gesicht vom Adler. Der Adler, Jesaja wird verheißen, wir werden Kraft bekommen wie ein Adler und fliegen. Es ist der Adler, der nie müde wird. Der Herr, der nicht nachlässt. Der Herr, der nicht vergesslich ist. Der Herr, der mag durchtragen ohne Ende. Der Herr, der auch schnell ist zur Hilfe, ein Adler schiesst runter und holt sich seine Beute. Man merkt es fast nicht. Und es sind vier Zeichen, wie der Herr regiert. Was seine Herrschaft auszeichnet, was Merkmale sind von seiner Herrschaft. Wir werden ihn nicht können überzeugen, wir können nicht mit dem Herr verhandeln. Am Ende von unserem Leben werden wir nichts aushandeln mit ihm. Er hat Bedingungen klargestellt. Und wir werden dann nicht diskutieren mit ihm. Für das steht der Löwe. Er wird aber zu seinen Verheißungen stehen und sie durchsetzen. Egal was passiert. Egal was für ein Find kommt. Für das steht der Stier. Und er wird die Gemeinschaft wiederherstellen mit uns. Wir werden wirklich wieder die innige Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Wir werden versöhnt sein. Wir werden versöhnt sein vor seinem Thron. So werden wir dort stehen. Für das steht der Mensch. Und er wird uns durchtragen, bis das vollendet ist. Und uns sofort zur Hilfe kommen, wenn das nötig ist. Für das steht der Adler. So herrscht unser Gott im Himmel über die Erde. Und die Ältesten? So oft die Wesen singen heilig, heilig, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Würdig bist du. Was stimmt in die Anbetung, die 24 Ältesten? Sie bleiben nicht einfach hocken auf ihrem Thron. Auch dort wird Anbetung ein Kerngeschäft sein von uns. Überwinder. Und das ist Anbetung, sind wir jetzt am Üben. Wir werden doch jetzt vorbereitet dafür, dass wir im Himmel können nachher unseren Aufgaben gerecht werden. Wir werden jetzt zubereitet dafür. Geschult. Gelehrt. Natürlich werden wir im Himmel, wird uns das ganz anders, wir werden ganz anders das angehen. Aber wir werden jetzt gelehrt. Jetzt auf dieser Erde. Vorbereitet darauf. Was wir nachher werden erleben im Himmel. Wisst ihr, sonst tut uns das draus. Der Herr will uns nicht unvorbereitet. Einfach all diesen unglaublichen Köstlichkeit, oder wie gesagt, ich finde gar kein Wort für das. Das, was im Himmel wird auf uns warten, einfach so aussetzen. Wir würden überfordert sein. Darum gibt es die Prophetie. Darum hat er den Johannes aufgenommen. Darum hat er sich offenbart. Weil er uns vorbereitet auf das, was noch kommt. Und wir werden vor dem Thron stehen, wir werden es dann richtig sehen und wir werden ihn arbeiten im Geist und in der Wahrheit, weil wir dann die Wahrheit wirklich erkannt haben mit unserem Geist. Etwas, was uns jetzt noch nicht so ganz gelingt, wo uns der Herr auch noch nicht so ganz schenkt. Er schenkt nur Puzzleteile, er schenkt nur Bruchstück. Dann werden wir das ganze Bild vollständig sehen und arbeiten. Und aus dem Anbetungsgesang kommt die Legitimation vom Gericht. Und das ist der zweite Sinn von dem Kapitel 4. Es wird jetzt dann in den nächsten Kapiteln viel Rede sein vom Gericht. Sehr viel. Und es wird viel Gericht kommen auf uns. Auf die Welt. Auf uns Menschen. Und warum darf Gott richten? Was gibt ihm das Recht? Und die Antwort haben wir da. Erstens sitzt er auf dem Thron, auf dem höchsten Thron. Und zweitens ist er der Schöpfer der Welt. Er ist der, der alles hat ins Leben gerufen. Und es gibt kein Leben ohne ihn. Es gibt kein Leben ohne ihn. Jedes einzelne Kind, das wir da oben gesehen haben, steht, ist ganz bewusst vom Schöpfer gebildet worden und ins Leben gerufen. Der Herr ist nicht in der Natur. Der Herr hat die Natur gemacht. Jedes einzelne Tier, jede einzelne Blume hat er erschaffen. Durch seinen Willen. Mit seiner Kraft, aber nur durch seinen Willen, alleine, kann er das. Wohnen tut er nicht dort. Wohnen tut er im Himmel und in den Menschen. Aber er drückt sich aus dort. Wir sehen ihn in der Natur. Das ist der Schöpfergott. Und weil wir nur seine Geschöpfe sind, sind wir auch in seiner Hand. Und der Blitz und Donner, der aus dem Thron kommt, steht fürs Gericht. Und der Regenbogen steht für die Begrenzung vom Gericht. Das Gericht ist nicht endlos. Gott wird Menschen nicht ausrotten. Er wird stehen zu seiner Verheißung und das Gericht hat ein Ende. Und wir werden versöhnt vor ihm stehen. Das ist der Thron Gottes. Und es ist für die Eigenschaften, für die Art von der Herrschaft, die zwar geradlinig ist, nicht verhandelbar, aber gnädig und voller Liebe. Für die Allmacht und Herrschaft, aber für das Sehnen nach Gemeinschaft. Wo macht, dass er sich kümmert um uns? Für das sollen wir ihn anbeten. Für das verdient er es, dass wir schon heute immer wieder vor seinen Thron kommen und den Vater im Himmel anbetet und der Sohn für sein Opfer anbetet. Amen. Ich möchte gerne,